www.dasgehirn.info.
Eine unserer Fähigkeiten als Menschen ist die Empathie. Wir können uns in andere Menschen normalerweise ganz gut hineinversetzen. Freut sich jemand, freuen wir uns mit. Sehen wir, wie jemand sich wehtut, scheint der Schmerz uns selbst zu durchzucken. Möglich machen das die sogenannten Spiegelneuronen, Nervenzellen in unserem Gehirn, die widerspiegeln können, was ein anderer erlebt. Diese Spiegelneuronen zeigen genau die gleiche Aktivität, egal ob wir selbst etwas tun oder empfinden oder aber jemand anderen bei der entsprechenden Bewegung oder Empfindung beobachten. Einer, der entscheidenden Anteil am heutigen Wissensstand über Spiegelneuronen hat, ist der französisch-deutsche Hirnforscher Christian Kaisers. Gerade einmal 38 Jahre ist er alt und leitet doch bereits seit 7 Jahren eine Forschungsgruppe im niederländischen Groningen. In seinem Social Brain Lab erforscht Kaisers, was uns Menschen zu so geselligen Wesen macht. Vor 2004 arbeitete Kaisers noch nicht mit Menschen, sondern mit Affen. Zu einer Zeit, als ebenfalls an Affen die ersten Spiegelneuronen entdeckt wurden. Diese waren allerdings nicht für Gefühle, sondern für Bewegungen zuständig. In dem folgenden, übers Internet geführten Interview gibt Christian Kaisers Einblick in seine Arbeit. Er erzählt, wie ihn seine Forschung von Bewegungen beim Affen zur menschlichen Empathie führte und warum ihn das Thema Spiegelneuronen immer noch fasziniert.
Spiegelneuronen können uns einen Eindruck darüber vermitteln, wie das Gehirn uns diese Fähigkeit gibt, in den Kopf anderer hineinzuschauen und ihre Motivation und Sinneseindrücke zu teilen. Zum Beispiel James Bond, die Szene, wo die Spinne auf James Bond rumkrabbelt. Dann tut man natürlich nicht nur sehen, was in James Bond so passiert, sondern wir fühlen im Grunde seine Angst. Wir fühlen das, was er gerne machen würde, eben diese Spinne loswerden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, zum ersten Mal wirklich so ein grundlegendes psychologisches Phänomen wie Empathie im Gehirn messen zu können. Und es hat natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit in der Presse ausgelöst, sowohl in der Fachliteratur als auch in der generellen Presse. In den 90er Jahren, während die Leute in Parma die ersten Spiegelneuronen entdeckt haben, war ich damit beschäftigt, im visuellen Kortex Einzelzellen abzuleiten, die zum Beispiel auf Gesichter antworten. Diese Neuronen im visuellen Kortex haben selbst keine Rolle bei der Ausführung von Handlungen, sondern kodieren einfach, was der Affe sieht. Und man kann da wunderbare Zellen finden, die zum Beispiel immer antworten, wenn der Affe einen bestimmten Gesichtsausdruck sieht oder eine bestimmte Handlung sieht. Nur man versteht noch nicht so recht, wie der Affe irgendeine Bedeutung zu dem, was er sieht, hinzufügt. Ich meine, man kann sich so ein visuelles Neuron so ähnlich vorstellen wie ein Rauchdetektor. So ein Rauchdetektor fängt an zu piepen jedes Mal, wenn er Rauch entdeckt. Doch der Detektor selbst weiß im Grunde nicht, was Rauch ist und was Rauch bedeutet. Und ich fragte mich einfach, wie das Gehirn Bedeutung hinzufügen kann zu dem, was es in der Welt sieht. Und als ich dann zufällig Vittorio Gallese aus der Gruppe von Parma habe einen Vortrag geben hören, habe ich den Eindruck bekommen, dass vielleicht diese Spiegelneurone diese Bedeutung hinzufügen können. Wenn man sich jetzt vorstellt, man sieht die Handlung einer anderen Person und aktiviert automatisch seine eigenen Handlungen, dann hat man auf einmal eine Bedeutung. Weil jetzt sieht man nicht mehr nur noch, wie eine Person greift, sondern spürt das Greifen in sich selbst. Ich habe dann meine Sachen nach der Doktorarbeit gepackt und bin mit dem Auto runter nach Italien gefahren und war dann schnell auch im Labor, habe meine ersten Spiegelzellen abgeleitet. Und wir haben dann auch entdeckt, dass diese Zellen, die eben zuständig sind, zum Beispiel um ein Objekt zu brechen, eben nicht nur antworten, wenn wir sehen, wie eine andere Person ein Objekt bricht, sondern auch, wenn wir zum Beispiel nur hören, wie eine andere Person eine Erdnuss zerbricht. als ich gesehen habe, dass diese Zellen eben sowohl auf Beobachtung als auch auf Lauschen antworten, wurde mir so langsam klar, dass das System vielleicht genereller ist. Und daraufhin habe ich mich dann gefragt, ob wir vielleicht auch die Sinneseindrücke und die Emotionen anderer in unsere eigenen Emotionen und Sinneseindrücke übersetzen. Und da habe ich dann nicht mehr Affen benutzt, sondern wir haben Versuchspersonen in einen Gehirnspintomographen gesetzt und ihre Gehirnaktivität erstmal gemessen, während wir Emotionen in der Person selbst ausgelöst haben. Das haben wir ganz einfach gemacht. Wir haben eine Maske auf die Nase der Versuchsperson draufgesetzt und dann sehr unangenehme Gerüche in diese Maske hineingesprüht. Und das löst sehr starke Emotionen von Ekel aus in der Versuchsperson. Und was wir da beobachtet haben, ist, dass eine Gehirnregion, die wir die Insel nennen, aktiviert sich jedes Mal, wenn die Person durch diese Gerüche verekelt werden. Was wir dann machen konnten, ist der Person einfach Filme zeigen von einer anderen Person, die an ein Glas schnüffelt und verekelt schaut. Und was wir dann sehen konnten, war, dass diese Insel, die normal immer nur aktiv ist, wenn die Person selbst verekelt ist, sich automatisch auch aktiviert, wenn die Person sieht, wie eine andere Person Ekel spürt. Und das hat zum ersten Mal gezeigt, dass diese Idee von Spiegelneuronen eben auch auf andere Phänomene wie Emotionen stattfinden kann. Und dass wir im Grunde zum ersten Mal Empathie, wirklich das Mitfühlen, wissen, was in anderen Personen stattfindet, eben auch im Gehirn messen konnten. Ja, im Grunde habe ich danach ziemlich schnell Angebote gekriegt, meine eigene Forschungsgruppe aufzubauen, zusammen mit meiner Frau. Wir arbeiten zusammen und das ist auch wirklich ein wunderbares Erlebnis. Und wir haben dann einerseits versucht, wirklich zu verstehen, welche Teile des Gehirns denn jetzt wirklich die Handlung, die Sinneseindrücke und die Emotionen anderer teilen. Aber dann haben wir uns auch angeschaut, wie diese Systeme zum Beispiel in Patienten anders funktionieren, die Probleme haben, sich in andere Leute hineinzufühlen. Neuerdings haben wir uns auch angeschaut, was denn so passiert in Psychopathen. Wir kennen natürlich alle Psychopathen aus Hollywood-Filmen, wie zum Beispiel Das Schweigende Lämmer, indem wir diesen Eindruck kriegen, dass diese Psychopathen einerseits unheimlich einfühlungsfähig sind, andererseits können sie dann zum Beispiel die Leber des Opfers essen mit einem schönen Glas Chianti, ohne sehr viel Mitgefühl zu zeigen. Und dieses Paradox, diesen Kontrast haben wir versucht zu studieren. Und wir haben dann diesen Tätern, die wir aus dem Gefängnis mit hoher Sicherheitstransporten zu unseren Kernspintomographen gebracht haben, gemessen, während sie sehen, wie eine andere Person zum Beispiel Schmerz zugefügt wird. Und was wir sehen konnten, ist, dass wenn sie einfach so einen Film sich anschauen, aktiviert sich sehr wenig in ihrem Gehirn im Spiegelsystem. Sie tun weder die Handlung wirklich teilen, noch den Schmerz des Opfers. Wenn man ihnen aber dann sagt, versuchen sie sich doch jetzt mal in dieses Opfer hineinzufühlen, dann normalisiert sich ihre Gehirnaktivität völlig. Das heißt, dass Psychopathen dieses System nur dann aktivieren, wenn sie es gerne aktivieren wollen. Forschung kann eine sehr einsame Tätigkeit sein. Man verfolgt über Jahrzehnte eine bestimmte Fragestellung und Doktoranden im Labor oder auch Postdoktoranden kommen und gehen so in 3-4 Jahreszyklus. Man hat da kaum die Möglichkeit, einen wirklichen Weggefährten zu finden, mit dem man alle Erfolgserlebnisse und auch Niederschläge der Forschung so teilen kann. Ich habe das große Glück, mit meiner Frau jetzt schon seit 10 Jahren zu forschen und eben jedes kleine Erfolgserlebnis teilen zu können. Viele fragen mich auch, ob man denn dann noch überhaupt ein Privatleben hat. Geht man dann nicht nach Hause und tut nur über Forschung reden? Aber das findet eben gerade nicht statt, weil wir gehen nach Hause und wissen genau, was so im Tagesverlauf der anderen Person vor sich gegangen ist. Und wir müssen uns dann nicht noch erst stundenlang erzählen, wie es denn so war im Büro, weil wir es genau wissen und können dadurch gleich ins Privatleben übergehen. Ganz viel Spaß macht es aber auch in meiner Forschung im Grunde, die Ergebnisse nicht nur dem Fachpublikum darzustellen, denn oft sieht man wirklich in Leuten, die eben keine Forscher selbst sind, noch diese ganz pure Faszination dafür, zum ersten Mal zu entdecken, wie denn so etwas wie Mitgefühl wirklich im Gehirn so vor sich geht. Zu entdecken, dass unser Gehirn im Grunde biologisch selektiert wurde dafür, mit anderen mitzufühlen. Ich komme öfters von so Vorträgen für das breite Publikum wieder voller Energie zurück ins Labor, weil ich wieder selbst dieses Eureka-Erlebnis stellvertretend durch mein Spiegelsystem wiederfahren konnte. Das kann ich jedem Forscher empfehlen, einmal im Monat wenigstens Leute zu begeistern für die eigene Arbeit. Damit begeistert man sich selbst dann wieder.
Das war der Hirnforscher Christian Kaisers in einem Podcast von Ulrich Pontes für
dasgehirn.info.